Das kann sich auch mal schnell verdoppeln von niedriger Basis aus, weil die Aktie ist einfach komplett ausgebombt. Man muss sich da mal den 20-Jahres-Chart anschauen. Ich halte die ganze Konstellation für sehr interessant.
Ja, liebe Zuschauer, das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf meinen heutigen Gast. Er ist Aktienanalyst, spezialisiert darauf, unterbewertete Aktien zu finden und das mit über 30 Jahren Erfahrung an der Börse. Er führt auch einen eigenen Blog namens Underworld Shares, auf dem er regelmäßig seine Investmentstrategien teilt. Und so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Heute hat er uns eine Aktie mitgebracht, von der er überzeugt ist, dass sie unterbewertet ist und somit auch richtig viel Potenzial hat. Ich freue mich sehr, Sven Lorenz heute begrüßen zu dürfen.
Hallo Luis, es freut mich, hier mit am Start zu sein.
Ja Sven, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und auch gleich mal erzählen, wie du es denn eigentlich schaffst, unterbewertete Aktien zu finden.
Ja, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin seit jetzt über 30 Jahren tatsächlich an der Börse aktiv. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, wohne aber seit 1998 nicht mehr in Deutschland. Ich bin damals nach London gezogen und wohne heute auf den britischen Kanalinseln. Guernsey, Jersey ist ja vielleicht ein Begriff, ist ja auch als Urlaubsort einigermaßen bekannt unter Deutschen. Und ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Aktien aus der Sichtweise, was ist unterbewertet, wo kriege ich Value zu billig und am besten verbunden natürlich auch mit einem Catalyst, mit einem Grund, warum diese niedrige Bewertung dann irgendwann mal zu Ende ist und es höhere Kurse gibt. Und das Ganze, ja, fasse ich regelmäßig zusammen auf meiner Webseite undervaluedshares.com. Die macht quasi das, was auf der Packung steht. Da geht es um unterbewertete Aktien und ich mache das mit großer Leidenschaft.
Und deine Followerschaft ist, glaube ich, auch schon ganz schön groß, oder?
Ja, also ich habe 2019 meinen Blog neu gestartet, nachdem ich mal 9 Jahre lang Auszeit genommen hatte, weil ich mich auf andere Dinge fokussiert hatte. Und jetzt haben wir über 10.000 Leser für die wöchentliche Kolumne. Die Kolumne ist kostenfrei. Es ist alles auf Englisch. Ich schreibe nur auf Englisch, weil ich ein globales Publikum habe. Ich habe sehr viele Privatanleger und Fondsmanager, die sich, ich sag mal, sehr intensiv mit Themen beschäftigen. Meine Artikel sind länger, gehen sehr stark ins Detail. Meine Research-Berichte sind dann auch leicht mal 20, 30, 40 Seiten lang, wenn ich einen veröffentliche. Und ja, das ist für eine bestimmte Klientel, die ich sehr mag. Und das ist aber auch nicht für jeden.
Ja, da haben wir auch dann für die Zuschauer später eben noch den Vorgeschmack. Da werden die dann mal in der PDF sehen, was du da alles so ausarbeitest. Jetzt würde ich dich gerne aber mal konfrontieren, denn du hast mal gemeint, dass man nur Aktien kaufen sollte, wenn man auch davon ausgeht, dass sie sich im Kurs verdoppelt. Über welchen Zeitraum sprechen wir da und wie oft findest du tatsächlich Aktien, die das schaffen?
Also ich habe 2 Grundregeln. Zum einen, unterbewertet zu sein reicht nicht. Es muss irgendein spezifischer Grund vorhanden sein, wieso man glaubt, dass diese Unterbewertung zu einem Ende kommt. Der sogenannte Catalyst, wie es auf Englisch heißt. Ich denke immer, das deutsche Wort Katalysator passt da irgendwie nicht so richtig. Deswegen bleibe ich beim Englisch. Ja, und dann ist es natürlich so, ich sag mal, wenn man verschiedene Assetklassen miteinander vergleicht, wenn sich eine Aktie auf Sicht von 3, 4 oder 5 Jahren nicht verdoppeln kann, wieso sollte man dann das Risiko eingehen? Denn bei jeder Aktie, egal wie unterbewertet und egal wie überzeugt man ist von dem Thema, gibt's immer das Risiko, dass man 20, 30 oder 50% verliert. Wir kommen nachher zu einer Aktie, wo wir das relativ gut noch auch erklären und darstellen können. Und jeder Fall ist anders, aber ich sag mal, eine Verdopplung über einige Jahre ist eine ganz guter Grundmaßstab und dann kann man sich weiter ins Detail einarbeiten.
Mhm. Weil es gerade brandaktuell ist, die Bundesregierung plant jetzt die Schuldenbremse für ein sehr umfangreiches Rüstungspaket auszusetzen. Und deutsche Rüstungsaktien wie jetzt Rheinmetall, Hensoldt und Co., die haben ja bereits stark zugelegt, aber sind trotzdem immer noch im Gespräch von vielen Deutschen auch. Das Handelsvolumen von der Rheinmetall ist, glaube ich, gerade aktuell Platz 1. Wie siehst du solche Aktien? Siehst du da noch wirklich Chancen, dass die Kurse hier noch weiter stark ansteigen oder sagst du, dass das alles schon völlig überhitzt?
Also das Thema ist spannend und zugleich ist es auch eine offene Wunde bei mir, insbesondere das Thema Rheinmetall. Und daran kann man ganz gut erklären, wie ich so vorgehe in meiner Arbeit. Die offene Wunde ist, dass ich über Rheinmetall einen Artikel schreiben wollte im Dezember 2021 und auch über eine britische Rüstungsaktie BAE Systems und habe das nicht getan. Warum? Weil das die Vorweihnachtszeit war und ich wollte dachte mir, vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, da über Waffenaktien zu schreiben. Und der Grund, warum ich schreiben wollte, war, weil Druckenmiller, der berühmte Hedgefondsmanager, hatte kurz zuvor in einem Interview gesagt, ja, in Europa, die Länder, die sind immer irgendwie miteinander im Streit und da wird es immer irgendwo ein bisschen Krieg geben und das wird sich einfach so fortsetzen. Ich habe das natürlich auch mit der Ukraine nicht vorhergesehen, aber hätte ich den Artikel geschrieben, hätte ich die Rheinmetall-Aktie zu 90 Euro damals empfohlen. Und dann brach der Ukraine-Krieg aus, es verdoppelte sich dann sehr schnell. Heute ist es mittlerweile beim ungefähr 12- bis 14-fachen von dem damaligen Kurs. Also das habe ich echt verpasst. Und insofern bin ich da ein bisschen ein gebranntes Kind, muss aber klar sagen, im Moment, wenn ich mir die Kurse anschaue von Rheinmetall, Hensoldt und den diversen anderen Kandidaten in dem Brit, also fundamental sind die jetzt teilweise schon ziemlich stattlich bewertet und da müssen jetzt schon diverse Dinge passieren, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Und vielleicht noch ein bisschen einfacher ausgedrückt, ich bin immer so ein bisschen, ich scheue mich davor, die Dinge zu kaufen, die gerade in den Medien hochgehypt werden. Und also der Kurs von Rheinmetall, der war ja jetzt zuletzt ein senkrechter Strich nach oben. Das erinnert mich so ein bisschen zuletzt an das, was wir 2020 sahen mit den diversen Pandemie-Aktien, so, also ich hatte damals zum Beispiel Fiverr empfohlen, die Freelancer-Aktie aus den USA, die ging auch um den Faktor 10 nach oben, aber die kamen dann halt auch alle wieder dramatisch runter, weil in der Realität geht's dann halt doch meistens nicht so schnell. Und Rheinmetall, um da zum Ende zu kommen, ist jetzt bewertet, ich habe es heute Morgen nachgeschaut, mit 51 Milliarden Euro. Die machen im Jahr so 8 Milliarden Euro Gewinn. Das heißt, sie sind jetzt irgendwie da so beim 6- oder 7-fachen des Jahresumsatzes. Das ist schon sehr stolz und da müssen schon die Dinge sehr gut laufen, damit die Firma in diese Bewertung reinwächst. Insofern, ich wäre da jetzt erstmal auf Beobachtungsposition.
Mhm. Und gibt es deiner Meinung nach irgendwelche anderen Aktien, die von diesem massiven Programm jetzt irgendwie profitieren könnten, die vielleicht irgendwie noch nicht so auf dem Schirm der Anleger sind?
Ja, also ich würde mir zum Beispiel jetzt anschauen in Deutschland das ganze Thema Infrastruktur. Also der DAX ist ja jetzt schon recht gut gelaufen und man kann nun mal wieder sagen, es ist sehr interessant, wie so die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und die politische Lage völlig konträr sein kann zu dem, was an der Börse passiert. Mhm. Wenn man mit jemandem aus Deutschland spricht, die Leute sind ja alle so deprimiert, zumindest die ich kenne. Gleichzeitig steigt der DAX immer weiter. Und wenn man nach Deutschland kommt, also ich fahre gerne Bahn überall und die Lage der Bahn ist schon absolut verheerend, das muss man sagen. Und ich habe jetzt ein Vierteljahrhundert in England gewohnt und muss sagen, die englische Bahn, die ja lange Jahre so in Europa das Schlimmste war, was es überhaupt gab, die ist mittlerweile besser als das deutsche Bahnsystem. Also da gibt's schon echt einen Infrastrukturinvestitionsbedarf. Und bei Infrastruktur würde ich jetzt mal sagen, dass da die Unterstützung der Bevölkerung und der Politik immer viel stärker oder die ist immer gegeben, wogegen es bei Rüstung zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, es kommt zu irgendwelchen unerwarteten politischen Entwicklungen, irgendwie die ganze Gemengelage verändert sich wieder und man kommt zu dem Schluss, ach, Rüstung brauchen wir jetzt irgendwie doch nicht so in dem großen Umfang. Bei Infrastruktur, da ist jeder dabei, da gibt's überhaupt keine Diskussionen. Schöne Züge, die irgendwie zeitig im Bahnhof ankommen und abfahren, da hat keiner was dagegen. Und ja, also bei Infrastrukturaktien würde ich mir zum Beispiel mal anschauen, die Siemens Energy. Die ist ja wirklich breit engagiert. Also das ist nicht nur Renewable Energy, die haben da ein ganzes Programm, sind in den USA stark vertreten. Auch in den USA ist die Infrastruktur in verheerendem Zustand in den meisten Staaten. Man muss da ja nur mal hinfahren, dann sieht man das alles schon selber sehr schnell. Und Made in Germany ist nach wie vor ein Qualitätsmerkmal, auch wenn Deutschland derzeit so ein bisschen Probleme mit sich selber hat offenbar. Aber die Qualitäten, die Deutschland reich und wohlhabend gemacht haben, die sind ja nach wie vor da. Und ich denke, mit so einer Aktie wie Siemens Energy kann man das relativ gut abdenken zu einer nach wie vor realistischen Bewertung.
Mhm. Obwohl die jetzt in den letzten 6 Monaten, glaube ich, um die 150% zugelegt hat.
Ja, also, und das ist ja so ein bisschen das Kreuz der Börsianer im Moment. Also alles, was man sich anschaut, ist einfach in der letzten, nicht alles, aber also so vieles ist einfach so stark gelaufen, dass man sich schon fragen muss, ob da im Moment an der Börse generell Überhitzungserscheinungen vorhanden sind. Gibt immer auch Ausnahmen, logischerweise. Wir sprechen auch sicher noch über ein paar, aber das Thema ist generell, dass man im Moment links und rechts sich umschaut und denkt, also wie ist das alles so schnell, so stark im Kurs gestiegen? Und Timing ist da natürlich immer schwierig, das kurzfristige Timing. Langfristig ist oft die Hauptsache, dass man irgendwie dabei ist.
Dann nochmal ganz kurz zurück zur Rüstung, weil es einfach auch Palantir eben so eine Aktie ist, die sehr beliebt ist. Und die hat er jetzt auch ganz schön federn lassen, glaube ich, mit um 20%. Ist sowas dann für dich eine gute Kaufgelegenheit oder ist das einfach eine ganz gesunde Korrektur, wo du jetzt auch nicht sagen würdest, das sollte man sich jetzt genauer anschauen?
Also Palantir ist quasi so die amerikanische Rheinmetall, was die Aktienkursentwicklung anbelangt, im Sinne von, die ist ja so stark gestiegen und ist jetzt aus, ich sag mal, konservativer, fundamentaler Sicht so dermaßen absurd hoch bewertet. Die Firma hat jetzt aktuell, ich glaube, 195 Milliarden Börsenwert und deren Umsatz letztes Jahr war, ich glaube, 4 oder 5 Milliarden. Also wir sind da beim 40- oder 50-fachen des Jahresumsatzes als Bewertung. Auch da muss eine Menge passieren, dass ein Unternehmen in so eine Bewertung reinwächst. Ich bin großer USA-Fan, habe auch 2023 mal schon einen langen Artikel geschrieben über US Exceptionalism, also über die Ausnahmesituation der USA und warum da auch die Börsenbewertungen wahrscheinlich dauerhaft einfach höher sein werden. Aber irgendwo wachsen die Bäume dann doch nicht in den Himmel. Und bei Palantir auch nach 20% Kursbewertung ist es aus fundamentaler Sicht alles jenseits von Gut und Böse. Und es ist eine Hype-Aktie im Moment und sowas kann sich noch lange fortsetzen, aber ist das eine Investition, ist es ein Investment oder ist es eine Wette? Da muss jeder seine eigenen Entscheidungen fällen.
Auch hier, ich glaube, an der Stelle mal kurz die Frage an die Zuschauer, was glaubt ihr denn? Sind Rüstungsaktien mittlerweile schon überhitzt oder gibt es da noch interessante Investmentchancen? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Ja, dann gehen wir mal weg von Rüstung, was ich auch sehr interessant finde. Gestern Leverkusen ja im Champions League Achtelfinale verloren. Sieht nicht gut aus. Genauso vielleicht auch wie bei der Bayer-Aktie. Was würdest du da sagen? Die erholt sich ja jetzt schon seit längerer Zeit ein bisschen. Würdest du sagen, das ist eine interessante Einstiegschance und warum, wenn es eine interessante Einstiegschance sein sollte?
Also Bayer finde ich total interessant und so wie im Dezember 2021 wahrscheinlich niemand meinen Rheinmetall-Artikel gelesen hätte, weil das so out war, so ist im Moment natürlich auch Bayer einfach total out. Ich hatte im Jahr 2021 schon mal eine Studie über Bayer geschrieben, damals mit der These, da kommt jetzt der Turnaround, dieses Thema mit den Klagen in den USA wird dann auch irgendwann mal erledigt sein. Das lief erst gut, die Aktie stieg damals von 44 auf 70 Euro, kam dann aber wieder zurück und wir sind dann über einen Stop-Loss sind wir dann da raus, Gott sei Dank, weil danach ging es dann nochmal richtig in den Keller. Zeigt auch das Risiko von Turnarounds einfach, da bei aller Detailarbeit gibt es einfach immer Restrisiken. Und ich finde Bayer einen klassischen Fall von Qualität made in Germany, ein Konzern, der immer wieder bewiesen hat, dass er aus Krisen sich irgendwie herausarbeiten kann. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Bayer irgendwie an der Börse am Boden liegt. Und die letzten Berichte vom Unternehmen sprechen dafür, dass jetzt 2025 ein echtes Entscheidungsjahr wird. Also die Lage hat sich stabilisiert, die Schulden sind jetzt schon mal ein bisschen abgebaut worden. Der neue CEO, der vorletztes Jahr oder letztes Jahr berufen wurde, der Bill Anderson, hat ja dann erstmal das Auseinanderbrechen des Konzerns gestoppt. Also nach wie vor sind da alle drei Sparten drin. Pharma, Crop Sciences, also so Agrarprodukte und die Konsumgesundheitsgüter. Und es sieht fundamental gut aus. Die Aktie ist billig. Also ich will jetzt nicht ständig auf dem Multiple der Jahresumsätze herumreiten, aber die ist zum Beispiel bewertet zum halben Jahresumsatz. Bayer ist an der Börse wert 24 Milliarden Euro und macht 48 Milliarden Euro Gewinn. Das ist schon mal keine schlechte Ausgangsbasis. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass ich trotz all des Pessimismus die Deutschland AG sozusagen in den nächsten Jahren ganz gut entwickeln wird. Und dass deutsche Aktien auch wieder stärker in den internationalen Fokus kommen werden. Und da ist Bayer was einfach zurückgeblieben ist. Und das kann sich auch mal schnell verdoppeln von niedriger Basis aus, weil die Aktie ist einfach komplett ausgebaut. Man muss sich da mal den 20-Jahres-Chart anschauen. Ich halte die ganze Konstellation für sehr interessant.
Und wie siehst du die Chancen für unsere deutschen Automobilkonzerne?
Das Thema finde ich total spannend. Also, ich bin ja ein Freund davon, Dinge zu kaufen, wenn sie so out sind, dass wirklich niemand mehr irgendwas darüber hören will. Ich habe das zum Beispiel, also und da geht's auch so auf meiner Webseite, eigentlich geht's um die Themen konträres Investieren. Und mir fällt so ein, ich habe 2021, 2022 die Trommel gerührt für Argentinien. Und das wollte damals auch so überhaupt keiner wissen, weil Argentinien, das weiß ja jeder, die stecken ja für immer in der Krise und sowas ist ja völlig unlösbar. Ich habe damals zum Beispiel die Pampa Energia in einer langen Studie besprochen und meinen Lesern aufgezeigt, wieso man sich die mal anschauen sollte. Das ist ein Energiewert aus Argentinien und das Spannende war, und das hatte damals keiner so richtig auf dem Radarschirm, die haben damals schon den Großteil ihrer Umsätze in US-Dollar erzielt, sodass die von dem ganzen Drama um den argentinischen Peso eigentlich wenig tangiert waren. Die Aktie ist jetzt um das Sechsfache gestiegen und jetzt in den letzten Monaten war die große Euphorie Argentinien, man muss investieren, Javier Milei ist erfolgreich und ich sag, also eigentlich müssen wir jetzt schon wieder verkaufen. Und ich bin immer so auf der Suche nach dem nächsten Thema, das total out ist und da fallen mir die deutschen Automobilhersteller ein, so insbesondere auch Porsche, da gibt's ja mittlerweile auch zwei Aktien, ein ganz interessanter Sonderfall. Und langfristig denke ich, werden sich die Deutschland, die deutsche Wirtschaft und deutsche Aktien gut entwickeln. Und bei den Automobilwerten gibt es im Moment echt Value und vor allem auch Qualität. Also klar, die chinesischen Autos, ich sitze oft genug in denen. Wenn man irgendwo sich auf der Welt ein Uber bestellt, ist es heute entweder meistens ein Tesla oder irgendein Chinese. Die sind alle sehr gut geworden, aber es geht halt nach wie vor um Heritage, also um Markengeschichte, um so gefühlte Qualität, so wie Schweizer Uhren, so werden deutsche Autos meines Erachtens nie völlig aus der Mode kommen. Und das würde ich mir im Moment jetzt mal wieder stärker anschauen.
Ist ja dann doch schon auch oft so, dass der Markt übertreibt, oder? In gewissen Sachen. Also
völlig, in beide Richtungen übertreibt der Markt immer. Und ich sag immer, man ist eigentlich dann auf dem richtigen Pfad mit einer Aktie, wenn man sich selber schwer tut, sie zu kaufen, weil man Bedenken und Sorgen hat. Und da muss man dann über seinen eigenen Schatten springen. Wenn man sich ja von der Euphorie sozusagen mitreißen lässt, dann fällt die Entscheidung zwar leichter, aber ob sie dann besser ist, ist dann nochmal dahingestellt.
Ja, das klassische FOMO dann einfach. Auch da auf den Bezug, weil Quantencomputerbranche ja auch eigentlich sehr interessant ist, auch wenn man da weit in die Zukunft sich was zusammenspinnt. Und da gab es ja auch letztens einen ordentlichen so gesehen einen Dämpfer, weil der Nvidia-CEO ja gemeint hatte, dass die breitflächig erst in 20, 30 Jahren irgendwie Anwendung finden. Ne? Wie siehst du den Bereich Quantencomputer?
Also ich verfolge das schon wahrscheinlich länger als viele andere und zwar deshalb, weil ein alter Freund von mir hat in Cambridge eine Quantencomputerfirma gegründet, schon vor weit über 10 Jahren und er postet immer auf LinkedIn drüber, weswegen ich die Entwicklung bei dem so ein bisschen verfolge. Dessen Firma ist mittlerweile ungefähr 5 Milliarden wert, ist aber nicht an der Börse notiert, deswegen verfolgt es keiner. Aber wegen seiner LinkedIn-Posts habe ich 2020 schon die Ohren gespitzt, als in den USA eine Firma in dem Bereich, ich glaube, über ein SPAC an die Börse ging, das war die IonQ. Die schoss dann erstmal um den Faktor 3 nach oben. Damals schrieb Goldman Sachs große Berichte über die Firma. Das war alles sehr interessant und dann verdampfte das wieder völlig und auch der Börsenkurs verdampfte. Das ging dann erstmal wieder um 90% nach unten. Ich kann nicht behaupten, dass ich den Sektor wirklich verstehe. Ich hatte nur immer irgendwie das Bauchgefühl, das wird mal spannend, weil das ist eine tolle Story. Das kann unser Leben, unsere Welt, unsere Wirtschaft wirklich verändern. Und weil da sehr, sehr ernsthafte Leute involviert sind, die mit viel Geld dran arbeiten, das quasi zum nächsten Level zu bringen. Es gibt da im Moment so, ich sag mal, nach meiner Zählung ungefähr ein halbes Dutzend Aktien, die jetzt im letzten Jahr dann eben im Zuge von Nvidia und der ganzen Hosse teilweise auch extrem wieder gestiegen sind. Also da gibt's mehrere, die um den Faktor 10 nach oben geschossen sind. Dann sind sie jetzt teilweise wieder um die Hälfte nach unten. Also man hört schon raus, das ist sehr, sehr volatil. Ich würde mal Folgendes festhalten. Kann irgendjemand wirklich im Detail beurteilen, wie es in dieser Branche weitergeht? Das halte ich in dem Bereich für schwieriger, noch schwieriger als in anderen Branchen. Und es ist ja eh schon nicht leicht. Es ist auch keine wirklich transparente Branche. Wie gesagt, zum Beispiel die Firma meines Freundes, 5 Milliarden wert und überhaupt nicht an der Börse. Und von denen hört und sieht man nichts. Die arbeiten da so im Stillen vor sich her, machen aber große Finanzierungsrunden. Und ich würde so einen Sektor wahrscheinlich versuchen abzubilden in meinem Depot über einen ETF, weil da muss man entweder eine Meinung über den Sektor haben und dann ganz ehrlich sagen, als Börsianer hat man kaum eine Chance, die Einzeltitel wirklich zu beurteilen. Mhm. Und da sehe ich eigentlich eine gute Chance, so gefühlt. Ist das ein Thema, wo jetzt einige Firmen schon ein bisschen Staub aufgewirbelt haben. Die D-Wave behauptet ja auch, dass die Nützlichkeit dieser Branche viel näher ist und viel greifbarer, als man das im Moment erwartet. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann sollte man wahrscheinlich während so einer Korrektur mal mit mehreren, ich sag mal, Limits nach und nach irgendwie einsteigen. Nicht alles auf einmal, weil timen kann diese Volatilität sowieso keiner.
Mhm. Ja, guter Tipp, glaube ich, mit dem ETF. Und dann bleiben wir noch bei Technologie. Was ist bei Nvidia eigentlich los? Die hat jetzt auch im letzten Monat auch ganz schön federn lassen. Ich glaube, da sind manche Investoren auch ganz schön heiß und überlegen sich, soll ich das jetzt auch für langfristige Investoren als Chance nutzen, hier einzusteigen? Wie siehst du das?
Ja, so, ich meine, das greift ja über in das ganze Thema Mag 7.
Ja.
Und ja, Nvidia ist ja nur eine der 7 Titel da drin. Und ich würde raten, anstatt sich nur auf Nvidia zu fokussieren, sollte man alle diese 7 Titel immer regelmäßig mal anschauen. Und so gefühlt aus meiner Börsianer Sicht würde ich sagen, sind da wahrscheinlich einige Titel im Moment ein bisschen interessanter als Nvidia. Zum Beispiel eine Apple, wo ich einfach sagen muss, dieses Produkt und dieses Ökosystem an Produkten von Apple ist einfach so gut. Ich benutze es selber seit 25 Jahren, dass ich für diese Firma einfach langfristig immer weiteres Wachstum sehe, weil immer mehr Leute kommen in, also auf der Welt kommen einkommensmäßig ins Mittelklasseniveau. Die kommen in Frage für ein iPhone. Irgendwann kaufen sich ein MacBook. Dann sind sie in diesem ganzen Ecosystem drin und kommen nicht mehr raus, kaufen immer mehr Services. Und so im Vergleich zu der Tesla, also es gibt die ein oder andere Sparte von Apple macht mehr Umsatz als Tesla als Firma. Also das zeigt schon so ein bisschen, wie da die Unterschiede unter diesen verschiedenen Titeln sind. Und ich bin nicht der führende Experte, was die Chipindustrie anbelangt. Ich habe nur wieder das Gefühl, so als Börsianer gesprochen, dass Nvidia ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat und würde sagen, dass vielleicht der ein oder andere Titel unter den Mag 7 so ein bisschen am entgegengesetzten Ende des Spektrums steht. Also bei Apple hat der jetzt zum Beispiel Warren Buffett einen Großteil seines Engagements verkauft. Und er hat schon mal mit großen Verkäufen bei Apple auf sich aufmerksam gemacht. Das war 2020, das erwies sich als Fehler. Also auch der liegt nicht immer richtig, aber ich würde mir eine Apple eher anschauen und bei Nvidia wahrscheinlich mich so ein bisschen am Rande des Spielfelds positionieren und mit Interesse zuschauen, aber mich nicht versuchen, diese Volatilität irgendwie zu timen.
Mhm. Interessant bei Apple, weil ich glaube, die Verkaufszahlen der iPhones gehen zurück. Dann die Vision Pro, also neue Innovationen, die bleiben dann irgendwie auch aus. Also ich hätte jetzt ein anderes Bild von Apple. Ich würde eher sagen, langfristig, also wenn man als Buy and Hold langfristig denkt, ist Apple ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
Ja, das denke ich mal, ist die Einschätzung, die es alle paar Jahre gibt. Und deswegen ist die Apple-Aktie im Moment relativ gesehen günstiger unter den Mag 7. Ich denke, dass sich das wieder verändern wird, aber the proof is in the pudding, wie man auf Englisch sagt. In ein paar Jahren werden wir mehr wissen.
Okay, dann würde ich gerne mal wissen, wie ein Value-Investor, wie du es ja bist, Kryptowährungen einschätzt. Sowas wie Bitcoin jetzt zum Beispiel oder MicroStrategy. Hältst du dich von sowas fern oder sagst du, ein bisschen Exposure sollte da schon drin sein im Portfolio?
Also ich bin demgegenüber total aufgeschlossen. Ich hatte meine erste Bitcoin bei einem Kurs von $31 und hatte damals im Bauchgefühl, und ich habe das jetzt wahrscheinlich schon mehrfach erwähnt, also als Börsianer ist, glaube ich, auch ein Bauchgefühl ganz wichtig neben der ganzen fundamentalen Analyse. Ich hatte damals sofort das Bauchgefühl, das wird irgendwie mal eine Story, das wird irgendwie mal gespielt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, bei 6.000 habe ich dann verkauft und war jetzt in absoluten Summen nicht riesig, aber das war, ich sag mal so vom Multiplikator her schon ein enormer Gewinn. Und seit einem Kurs von 6.000 schaue ich da nur zu. Was mir an Bitcoin sehr gut gefällt, ist die eingebaute Knappheit. Da wird es halt einfach eine bestimmte Menge von geben und dann ist Ende Gelände. Und das finde ich viel spannender als alles andere, was in dem Kryptobereich so läuft. Ich bin ansonsten so ein bisschen Kryptoskeptiker dahingehend, dass ich habe über die Jahre so viele Menschen aus dieser Branche kennengelernt, die alle irgendwie großartige Pläne hatten, was so die Anwendbarkeit von Krypto und Blockchain im täglichen Bereich oder im Geschäft anbelangt. Und bis heute ist da relativ wenig von zu sehen. Und jetzt ist es halt irgendwie doch einfach nur noch digitales Gold. Also ich sehe da auch die Verfehlungen, die da in den letzten Jahren sich aufgebaut haben. Bin aber bei Bitcoin einfach der Meinung, für die nächste Generation ist es was als Anlagethema weiter aktuell bleiben wird. Und durch den begrenzten Nachschub kann sich das sehr gut entwickeln. Kann man das fundamental analysieren? Nö. Also da gibt's einfach, da hat man eine Meinung und dann das Thema MicroStrategy ist natürlich einfach Bitcoin sozusagen auf Steroiden, also mit einem Turbo nochmal nachgeschaltet. Das kann sehr gut laufen, ist ja jetzt auch lange sehr gut gelaufen und dann seit der Michael Saylor da auf dem Titelbild war von, wo war er, war es Times, Forbes, Bloomberg, irgendein Magazin war auch Titelbild. Ja. Seitdem ist die Aktie dann auch erstmal kurzfristig um 50% wieder gefallen.
Ja.
Also es ist schon sehr wild, was wir da im Moment erleben. Ich würde, wer MicroStrategy hat, soll sich meines Erachtens mal überlegen, ob man nicht über irgendwelche Bitcoin-Futures das Thema genauso gut abdecken kann oder noch besser.
Mhm.
Aber letztlich ist es ein Spekulationsobjekt und weniger ein klassisches Investment. Darüber muss man sich auch im Klaren sein.
Ja, bei Bitcoin jetzt wäre ein großer Katalysator, nachdem man ja auch immer sucht, wäre ja eigentlich wirklich gewesen, diese Bestätigung der Bitcoin-Reserve. Da ging es mal kurzzeitig eher bei den anderen Kryptowährungen wie XRP und so ging es schon mehr nach oben. Bitcoin hat sich da jetzt nicht wirklich, ist da nicht wirklich angestiegen. Also was würdest du sagen, gibt es irgendwie noch andere Katalysatoren, die jetzt da kommen könnten, die den Preis wirklich nochmal signifikant nach oben steigen lassen könnten? Schwierig, oder?
Wäre ich jetzt auch erstmal ratlos und würde mal sagen, mein Bauchgefühl sagt mir im Moment, das ist jetzt alles so gehypt worden, der nächste Zyklus geht jetzt erstmal wieder ein bisschen nach unten. Aber letztlich fischen wir da alle im Trüben.
Ja, dann kommen wir mal zu dem physischen Gold. Die 3.000-Dollar-Marke für eine Unze ist ja noch nicht geknackt worden. Ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Aber wie interessant findest du Gold als Investment?
Ich finde es sehr interessant. Also ich glaube daran, dass es im Leben und an der Börse sehr lange Zyklen gibt. Und wenn mal was total lange out war, dann kommt irgendwann mal so ein Wendepunkt und dann ist es erstmal wieder total lange in. Und da stehen wir im Moment beim Gold. Ich bin nie einer dieser Goldbugs gewesen. Also ich war nie Gold besessen. Habe aber, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für so Zeitgeist, Moden und neue Trends. Und da liegt Gold meines Erachtens genau so an der richtigen Stelle, um Anleger verschiedensten Hintergründe anzusprechen und getrieben natürlich auch einfach durch, ich sag mal, steigendes Medieninteresse. Also jetzt kommt ja bald dieses Audit von Fort Knox. Dadurch wird dieses ganze Thema Goldreserven mal wieder richtig thematisiert, auch in den Medien. Und dadurch, dass Gold jetzt quasi still und heimlich schon mal von 2.000 auf 3.000 geklettert ist, hat sich da einfach ein Trend etabliert, den die meisten verpasst haben. Das ist das Gute dran. Also man hat über Gold eigentlich nach wie vor vergleichsweise wenig gehört in den letzten 12 Monaten oder 18 Monaten. Der Kurs ist ohne allzu großen Hype mal um, ich sag mal, knapp 50% ungefähr gestiegen. Und das ist immer ein relativ gutes Zeichen dafür, wenn was steigt, ohne dass groß drüber berichtet wird. So Goldaktien, grosso modo gesprochen, sind jetzt auch nicht gelaufen wie blöd. Also Das steckt alles noch so ein bisschen am Anfang und die Nachfragesituation meines Erachtens, die muss gar nicht so viel wachsen, um diesen Sektor nach vorne zu bringen, denn der ganze Goldsektor ist relativ klein. Also es gibt relativ wenig Gold. Der Goldminensektor, ich habe jetzt die Zahl, hätte ich mal nachschauen können vor dem Podcast, hab's aber nicht gemacht. Der ist ja so klein, ich sag mal, mit dem Äquivalent von einer Technologiefirma aus den USA könnte man den Goldmarkt wahrscheinlich 5-mal aufkaufen. Das sind so ganz gute Voraussetzungen. Und ja, in dem Bereich, das ist so ein bisschen, ich erwähnte ja vorhin Argentinien 2021, 2022. Ich bin mir sicher, unter Goldminenwerten würde man im Moment auch noch wahnsinnige Schnäppchen finden, wenn man sich die Mühe macht, das mal genauer im Detail zu analysieren.
Okay, aber jetzt, weil du es angesprochen hast mit Fort Knox, wenn da jetzt rein theoretisch wirklich nicht so viel Gold drin sein sollte, wie man, ja, wovon man ausgeht, könnte das so eine News sein, die dann den Goldpreis dann nicht eher senkt?
Oder wäre das gut? Das ganze Thema Fort Knox steht ja vor dem Hintergrund der Frage, ob Gold wieder irgendeine Art von Rolle spielt im Währungssystem. Und ich sehe im Moment, ich habe eine neue Investmentthese, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht völlig perfekt in Worte umsetzen kann, die so ein bisschen durch meinen Kopf geistert. Aber ich glaube, dass viele alte Themen jetzt wieder zurückkommen. Also zum Beispiel Rüstung ist so ein uraltes Thema, was jetzt wieder zurückkommt. Und ich sag mal, die Rolle von Gold, die wird da meines Erachtens auch wieder eine Rolle spielen. Es gibt ja diese ganzen Diskussionen, primär im Internet bislang, ob die USA zum Beispiel ihre Goldreserven neu bewerten und das irgendeine Rolle auf der Bilanz der Zentralbank spielen wird. Diese Themen stehen erst am Anfang und werden aber meines Erachtens weiter an Fahrt gewinnen. Und wenn sich herausstellt, dass das Gold in Fort Knox nicht da ist oder ein Teil davon nicht da ist, dann ist, glaube ich, eher die Frage, wie kann man diese Reserven wieder aufstocken? Wie kann man sie dahin bringen, wo sie sein sollen? Und dann gibt's halt eben nur relativ wenig Gold auf der Welt. Also dann ist eher wieder, das ist ein Knappheitsfaktor.
Also ein Kurstreiber. Und würdest du, oder welche Alternativen siehst du zu Gold? Oder gibt es irgendwelche anderen Rohstoffe, die du auch sehr interessant findest?
Also ich finde eigentlich den ganzen Rohstoffsektor deshalb so interessant, weil wir jetzt halt durch mindestens 10 Jahre gegangen sind, wo Rohstoffe und Abbau von Rohstoffen, Minen, das war alles verpönt. Und wir alle haben iPhones, in denen irgendwelche seltenen Erden drin sind, die im Kongo abgebaut werden. Wir alle sitzen in Fliegern, bauen Häuser und nutzen die Eisenbahn, die auf irgendwelchen Eisenschienen fährt und so weiter und so fort. Man braucht diese ganzen Materialien und irgendwie wollte niemand, dass es bei ihnen abgebaut wird. Das sollte doch bitte alles irgendwie da abgebaut werden, wo es keiner mitkriegt. Also ob das jetzt im Kongo ist oder irgendwie in Südamerika. Und deswegen, so im Großen und Ganzen, ist jetzt eine Knappheit eigentlich gegeben an Rohstoffen. Das macht sich in den Kursen nicht immer sofort sichtbar, weil da gibt es einfach kurzfristige Faktoren, die eine andere Rolle spielen. Aber ich finde es jetzt zum Beispiel interessant, wie in Großbritannien Großbritannien die Regierung drüber nachdenkt, eben doch wieder fossile Brennstoffe stärker zu fördern oder deren Förderung zuzulassen und weniger im Weg zu stehen. Und was man total günstig kaufen kann, sind britische Ölaktien, die in der Nordsee tätig sind. Also da sind die Bewertungen absurd niedrig. Und ich komme noch ein letztes Mal drauf zurück, so ein bisschen wie Argentinien 2021. Und es gibt weltweit diverse Aktien, die Rohstoffthemen abbilden zu Kursen, wo man sagen muss, das ist so irrational niedrig, das kann eigentlich nur noch eine Richtung nehmen. Es braucht nur einen Katalysator. Und ich denke, der Katalysator ist, dass in der westlichen Welt sich jetzt die politische Diskussion in dem Bereich ein bisschen verändert und ein bisschen entspannt und man realistischer wird. Also Energierealismus und Rohstoffrealismus. Irgendwo müssen wir dieses ganze Zeugs herbekommen. Irgendwo muss es abgebaut werden. Und nachdem jetzt jeder gelernt hat, dass es eben auf der Welt nach wie vor doch Nationalstaaten gibt und Spannungen und geopolitische Unruhen und Unruhefaktoren, ist es vielleicht keine ganz schlechte Idee, die bei sich zu Hause abzubauen oder irgendwie in einem freundlichen Nachbarland. Und da wird es meines Erachtens auch in Europa und auch in den USA noch diverse spannende Themen geben, wo man echt ausgebombte Rohstoffaktien mal sich anschauen sollte, die vielleicht jetzt einfach buchstäblich wiederbelebt werden.
Als Beispiel eine Shell dann, oder?
Das unter den großen, ja, wobei, also Shell ist jetzt schon stärker gelaufen, weil Shell hat vor 2 Jahren schon angefangen zu sagen, also das mit den erneuerbaren Energien, das ist alles ein bisschen illusorisch, wir machen wieder unser Kerngeschäft. Wer da hinterherhinkte, war jetzt British Petroleum. Die waren deswegen jetzt auch lange Zeit viel billiger, bekamen jetzt gerade vor ein paar Wochen von Elliott, dem Aktivist-Investor, einen Kanonenschuss vor den Bug gesetzt und die haben jetzt auch ihre Strategie geändert. Wo es wirklich spannend ist, meines Erachtens, ist die zweite und dritte Reihe. Also es gibt da diverse, gerade in Großbritannien, Nordsee-fokussierte Ölfirmen, die deren Aktienkurs ausgebombt ist, die gut laufen. Also im Sinne von, das sind keine Firmen, die jetzt irgendwie ausbluten würden, sondern die sind halt einfach günstig bewertet. Also gibt es zum Beispiel eine Firma, die heißt Kistos, die wird von einem sehr erfolgreichen Ölunternehmer geführt. Und da kann man auch mal eine Erholung um den Faktor 3 oder 5 oder 10 sehen auf Sicht von ein paar Jahren. Und das würde ich mir alles mal näher im Detail anschauen. Das ist total außer Mode und das ist so ein bisschen mein Spielfeld im Moment.
Ich glaube, Buffett ist ja auch, wenn ihr noch was nachkauft, dann Chevron. Also der gibt diese Branche auch noch nicht auf. Ist vielleicht auch zu kurz gedacht zu denken, okay, wir werden nur noch erneuerbare Energie oder so jetzt weiter ausbauen, weil wir brauchen natürlich noch massiv an Öl. Okay, dann Sven, würde ich ich kenne die Aktie ja schon, aber die Zuschauer wird es wahrscheinlich bestimmt interessieren, welche Aktie du heute mitgebracht hast, wo du denkst, die ist unterbewertet.
Also ich habe neulich gerade eine Studie veröffentlicht über ein amerikanisches Unternehmen, das heißt St. Joe, die St. Joe Company. Und ich denke, wir haben vorhin darüber gesprochen, die Studie stellen wir auch kostenlos unten als Download-Link ein unter dem Video. Es ist, wie ich mache so ein bisschen den Witz, es ist die bekannteste geheime Landaktie, die es gibt. Also es ist eine Aktie, die immer mal wieder als geheim beschrieben wird, aber das ist schon so oft gemacht worden, dass sie eigentlich die bekannteste geheime Aktie ist. Denen gehört im Norden von Florida ein riesiges Areal an Land. Und der Norden von Florida ist die sogenannte Panhandle-Region, also so um Tallahassee herum, die Hauptstadt von Florida. Und das ist die Region von Florida, die eigentlich am wenigsten entwickelt ist. Also die Bevölkerungsdichte da oben, die ist 20% dessen, was sie so im Süden von Florida ist. Gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen, diese Region hatte verschiedene oder war eigentlich stark auf Branchen in der Wirtschaft fokussiert, die so über die Jahre nach und nach abgestorben sind, also so Holzabbau, Fischfang, ein bisschen Manufacturing. Und es war wirtschaftlich extrem schwach. Und der Tourismus dort, den gab es zwar, aber es war eher so billiger Tourismus. Also nicht die Art von Tourismus, die man eigentlich haben will. Aber die Stärken von dieser Region sind zum Beispiel, die haben die allerschönsten Strände von ganz Florida. Es gibt dort die feinsten Sandstrände überhaupt des gesamten Staates. Und das Wetter ist auch interessant, denn dadurch, dass es weiter im Norden von Florida liegt, hat man so ein bisschen Jahreszeiten. Also es gibt im Winter auch gelegentlich mal eine Nacht mit Frost. Und das ist für alle die interessant, die sich vielleicht interessieren, nach Florida zu ziehen, aber die nicht so diese total extreme Hitze des Süden wollen. Das kommt dann im Sommer dann auch mit der entsprechenden Schwüle zusammen. Und die Firma St. Joe, die saß eben 100 Jahre lang auf diesen riesigen Arealen und hat eigentlich nichts damit gemacht und hat jetzt in den letzten 10 Jahren verstärkt angefangen, ihr Land zu entwickeln, hat unter anderem ein großes Areal an die Regierung gestiftet mit der Maßgabe, baut da mal einen Flughafen, was die Regierung dann auch gemacht hat. Also es gibt dort jetzt einen großen Flughafen in der Region und St. Joe, um es kurz zu fassen, baut jetzt Städte, hat auch ein Krankenhaus gebaut, eine Akademie, eine Schule. Also da wird quasi so Stadtentwicklung aus dem Nichts heraus betrieben. Und die Region war lange so ein bisschen belächelt, verpönt. Und jetzt hat sie so mal die kritische Masse erreicht. Und St. Joe als Firma entwickelt sich jetzt relativ gut. Aus Börsensicht gesprochen, die Aktie ist jetzt gerade relativ stark gesunken. Sie war letzten Juli bei $65 und ist jetzt bei $46. Und ich habe diese Studie geschrieben, weil ich meinen Lesern sagen wollte, ihr müsst jetzt nicht unbedingt morgen loslaufen und diese Aktie kaufen. Aber der ganze Immobilienmarkt in Florida kühlt im Moment ab. Und in den nächsten 1 bis 2 Jahren kommt da sicher mal eine Phase, wo es nochmal einen Ausverkauf gibt bei der Aktie. Und dann muss man das echt konträr sich einladen. Und insofern wollte ich das Thema bei meinen Lesern auf den Schirm setzen. Denn eines ist sicher, Florida wird sich auch dauerhaft gut entwickeln. Das Klima, die politische Gemengelage in den USA, wo einfach immer mehr Leute in die sogenannten roten Staaten ziehen, also republikanische Staaten, weil weniger Kriminalität, niedrigere Steuern. Florida hat keine Einkommenssteuer auf Staatslevel. Und die Wirtschaft in Florida ist mittlerweile auch einfach, ich sag mal, verjüngt und dynamisiert worden. Also Miami gilt ja jetzt als Wall Street von Südamerika. Auch Technologie und Gesundheitsfirmen ziehen verstärkt nach Florida. Der Staat wird sich machen. Und wer da pflegeleicht und einfach mit dabei sein will, der kauft sich Land. Und das ist eben in dieser Panhandle-Region im Moment noch sehr billig. Und St. Joe ist die Aktie, die das abbildet. Und hat langfristig das Potenzial, sich auch zu vermehrfachen. Allerdings sehe ich das als ein Investment, wo man einsteigen sollte mit einer Sicht von 5 Jahren, 10 Jahren, vielleicht sogar 20 Jahre. Hängt auch davon ab, was man so von den USA denkt. Aber da bin ich im Großen und Ganzen langfristig sehr zuversichtlich.
Ja, cool. Was mir da jetzt nur einfällt, ist auch so natürlich für die Zukunft werden diese ganzen Zinsschwankungen in der USA dann eine entscheidende Rolle spielen, aber auch ein Stück weit wahrscheinlich die Naturkatastrophen, die da auch jährlich da leider immer herrschen.
Ja, also Zinsen finde ich ein ganz wichtiges Thema und deswegen eben auch mein Rat, sich das anzuschauen und dann zu kaufen, wenn da mal wieder so ein richtiger Ausverkauf ist. Und dann muss man eben schon parat stehen und diesen Titel auf dem Radarschirm haben. Was Naturkatastrophen anbelangt, hat St. Joe Glück. Und zwar ist der Norden von Florida, der liegt teilweise höher als der Rest des Staates. Also das Land von St. Joe liegt überwiegend so auf ungefähr 20 Fuß oder 20 Meter. Jetzt muss ich gestehen, meine Zahlen durcheinander gebracht zu haben, aber es liegt auf jeden Fall sichtlich höher und es macht in diesem Jahr ansonsten total flachen Start, macht's einfach einen wahnsinnigen Unterschied. Gibt's Hurricanes dort? Ja, natürlich, die gibt's. Da gibt's immer mal wieder Schäden, aber das ist einfach so und ist quasi in die Kostenrechnung muss das mit einfließen. Wobei, eins hat sich stark gezeigt, also diese Region hatte ja vor 1 oder 2 Jahren auch einen besonders starken Hurrikan. Und da hat sich gezeigt, dass Häuser, die in jüngster Vergangenheit gebaut wurden, mit moderner Technik und eben mit dem Know-how und der Expertise, wie man sich gegen Hurrikan sichert, die haben das alles viel besser überstanden als die alten Häuser. Und alles, was St. Joe gebaut hat, ist neu. Und insofern ist man da einigermaßen gut abgesichert.
Sehr cool. Dann auf jeden Fall hier noch kurzer Disclaimer. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung. Lieben Zuschauer, ihr müsst natürlich immer selber wissen, welche Investment ihr eingeht. Sonst, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Sven, wie schon gesagt, den Report stellen wir unten den Zuschauern kostenlos zur Verfügung. Ich finde, das hat auf jeden Fall schon mal ein Like verdient. Da sieht man mal, wie ausführlich du so eine Aktie auf jeden Fall auch analysierst. Und sonst, liebe Zuschauer, wenn ihr über Svens Arbeit mehr erfahren möchtet, könnt ihr auch sehr gerne seine Seite Undervalued Shares besuchen. Die werde ich auch unten verlinken. Sonst, Sven, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Hat Spaß gemacht, gerne bei Gelegenheit wieder. Dank dir, Luis.
Sehr gerne, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video mit Sven gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch nichts verpasst. Sonst im eingeblendeten Video seht ihr jetzt noch ein Interview. Das haben wir mit Thomas Anton Schuster geführt. Der hat es nämlich geschafft, finanziell frei zu sein. Der lebt allein von seinen Dividenden. Sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten-Interview. Bis dahin, ciao, ciao.